Nachricht 1.
Sternzeit 78053,6. Willkommen beim Recap mit Cornelis Carter.
Hallo.
Und mit mir, Sven Tauras. Guten Tag.
Ach, ich bin etwas aufgeregt.
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ist toll.
Es ist erstmal schön, diese Musik wieder zu hören. Nicht, dass ich jetzt schon zu Hause schon 78 Mal gehört hätte, weil ich das ja neu programmieren musste. Aber die Musik in Aufnahmesituation zu hören, fühlt sich tatsächlich wieder spannend an. Wirklich tatsächlich spannend.
Ich glaube, der Grund, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte, einer von den vielen Gründen ist, dass ich diese Musik öfter hören möchte. Ich bin nämlich totaler Fan von geilen Podcast-Intros, die sich nicht abnutzen. Und das ist hier so eins. Ich hoffe, ihr mögt das auch genauso gern da draußen, ihr Hörenden.
Das ist tatsächlich noch immer von OK Sound Design. Der Link ist auf der Seite nachricht1.de von Oliver Kraus. Das habe ich nämlich ihm damals auch genau mit der Prämisse gemacht. Ja. Ich möchte was haben, was ich auch nach 100 Mal hören immer noch gut finde. Und ich finde es auch immer noch gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, da wären wir.
Im neuen Format oder im neuen Jahr oder im neuen...
Beides, ne? Neues Format.
Neu, ne?
Ich setze mich jetzt mal wieder hin, weil ich habe gerade auf dem Boden gekniet, weil ich musste am Aufnahmegerät laut und leise drehen und gleichzeitig auf dem iPhone noch in starker Vergrößerung die Sternzeit ablesen.
Das ist das Problem, mein Host ist, ne? Bin ich jetzt auch Host, ja, ne? Ich sitze hier ganz gemütlich und sage meinen Kram, mache Kaffee und stelle Wohnung, alles super.
Jetzt übrigens meine Kaffeetasse
fest. Fasse ich jetzt meine Tasse an, damit wir nicht vermischt trinken. Das wäre schlecht.
Das wäre wirklich schlecht. Das ist auch gerade in Zeiten von Corona.
Ja. Wir machen jetzt Recap.
Ne? Wir machen jetzt Recap.
Die allererste Folge. Erstmal reinfinden und euch ein bisschen erzählen, wo wir hier so sind, was uns bewegt und was uns nervt, freut.
Richtig, wir müssen selber erstmal reinkommen. Ne? Wir sind ja selber noch. Ich meine nicht, dass wir jetzt uns noch erstmal kennenlernen müssen, aber trotzdem ist es mal wieder was anderes, was Schönes, was Gutes.
Ja.
Wir haben gerade schon über Mikrofone gesprochen und ich habe gesagt, lass uns das doch bitte gerne on-air machen, weil ich glaube, Menschen hassen das eigentlich auch, wenn du im Podcast über Podcast-Equipment sprichst. Genauso wie Menschen das auch hassen, wenn du im Podcast erzählst, was überhaupt heute passiert ist, bis du an dem Ort warst, wo du einen Podcast aufgenommen hast.
Ja.
Das hassen Leute.
Aber in der ersten Folge ist es erlaubt. Vor allen Dingen können wir ja mal ein Feedback fragen, wie ihr unsere Mikrofone findet. Und ja.
Du findest meins kacke?
Ich bin da noch nicht so glücklich mit. Ne? Also das ist ja so ein Gesangsmikro, das so auf Bühnen verwendet wird. Ein Shure, wie heißt das genau?
Es ist ein Shure SM58. Ist tatsächlich das Bühnenmikrofon überhaupt.
Ja.
Ich glaube 1967 oder 66 irgendwie auf den Markt gebracht. Und seitdem bis heute, also 98% aller Menschen, die ihr auf Bühnen singen seht, singen in so ein Mikrofon rein tatsächlich. Aber ich musste so ein bisschen gucken, Preis, Leistung.
Ja.
Also ich wollte jetzt auch keins holen für 20 Euro vom Mediamarkt Grabbeltisch, aber auch keins für 350 von Beyer Dynamic. Also irgendwas dazwischen musste es werden. Und das las sich eigentlich ganz gut. Und wenn du dann irgendwie auch liest, es wird seit 60 Jahren überall dauernd benutzt, dann kann es auch nicht so scheiße sein.
Ja.
Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und bisher, ja, es hat so ein bisschen hier Griffgeräusche, ja, aber wenn ich es die ganze Zeit festhalte und ich noch Dance-Moves nebenbei machen muss und Gitarre spielen, ich glaube, dann geht's eigentlich. Ja. Aber erste Folge, wir kommen mal rein und sind auch gespannt auf euer Feedback, wie ihr das so vom Ton her empfindet.
Ist halt einfach, glaube ich, dafür gebaut, auf dem Mikrofonstandard zu sein und dass es drumherum relativ laut ist und nicht so podcastmäßig. Der Klang ist super. Ich habe nur ein bisschen Sorge eben mit diesem Handling. Und Sprecher selbst übrigens auch ein 58, ein Biodynamic M58. Ist ganz lustig, dass wir beide 58er haben. Wurde gebaut, glaube ich, seit den 90ern, bis es irgendwann nicht mehr gebaut wurde, was mich halt total traurig macht. Ich habe davon, glaube ich, 3 bis 4 in meinem Leben irgendwo in verschiedenen Studios und Settings appliziert. Und ich habe selbst hier eins, das ich 25 Jahre verwendet habe, bis es dann irgendwann anfing, so dolle zu rumpeln. Das andere Reporter-Mikrofon, der große Vorteil ist, ne, ich wackel jetzt dann rum.
Man hört fast nichts.
Es ist halt dafür gemacht, dass du es draußen in der Hand Leuten ins Gesicht hältst. Und es ist halt auch ein bisschen, na gut, wenn ich jetzt bewege, also zumindest relativ robust, was das angeht. Es ist auch so relativ windrobust und einfach wunderschön, finde ich. Du findest es hässlich.
Ich finde es super. Es ist auch so ein Prügelstock.
Also, gern Feedback zu unseren Mikrofonen. wir gucken mal, wie es am Ende wird. Am Ende ist es halt wichtig, dass es zumindest schon mal schön klingt und nicht zu hallig. Das haben wir, glaube ich, geschafft.
Ich habe mir ja auch die Frage gestellt, soll es vielleicht doch wieder ein Headset sein? Weil die Staffel 1 von Nachricht 1 habe ich ja zu 95% mit Headsets aufgenommen. Was ich aus dem Grund auch gemacht habe, weil du oder weil ich gerade bei Nachricht 1 auch mal Leute hatte in Gesprächen, die nicht jetzt so podcast-affin sind und dieses so, wie halte ich ein Mikrofon und das vielleicht vergessen. Und wenn du so ein Headset auf hast und das nicht gewohnt bist, so in Mikrofone zu sprechen, dann vergisst du das Headset auch sehr schnell.
Das stimmt.
Und kommst einfach in so einen Gesprächsflow. Der Nachteil wiederum beim Headset, finde ich, ist, du hast halt permanent immer durchgehend Mikrofon im Gesicht.
Genau.
Das heißt, husten, rotzen, Nase hochziehen, was auch immer, schmatzen, ist halt immer alles drin. So, wenn du jetzt irgendwie jemandem zuhörst, so wie du jetzt mir zuhörst, dann nimmst du das Mikrofon vom Gesicht weg und dann hört man dich halt auch nicht mehr. Deine ganzen ekelhaften, widerlichen Körpergeräusche, die so aus dir rauskommen. Ja, oder einfach mal im Hemd abputzen.
Ja.
Und deswegen fand ich jetzt Headset eigentlich dann schon wieder nicht mehr so gut. Wir hatten letztes Mal, als wir für Radio Bastard aufgenommen haben, hatte ich diesen Mikrofonarm, wo ich auch erst dachte, cool. Weil händefrei ist aber doch scheiße, weil du immer irgendwie den Kopf in diese Richtung drehen musst und immer gerade sitzen musst. Das fand ich auch sehr anstrengend. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde das jetzt so mit Mikrofon in der Hand halten, finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm.
Ja, also vom Setting her mag ich das auch total. Ich mache eigentlich alle Podcasts so. Habe erst seit kurzem eben auch ein anderes Shure, SM7, glaube ich, am großen Arm. Das geht, wenn ich auf meinem Bürostuhl sitze und mich relativ gerade halte, bin aber auch noch nicht ganz glücklich, wie ich wirklich dauerhaft so arbeiten will. Früher habe ich ganz viele Podcasts einfach so mit Mikrofon in der Hand im Sessel gemacht. Und das ist schon ganz cool. Das ist einfach schön beweglich frei. Ich kann auch mal woanders hingucken dabei und das Mikrofon mitnehmen. Ja, weggehen geht es nicht, aber ich mag das. Also, soweit schauen wir mal. Ne?
Ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr gut.
Ja.
Wollen auch sagen, wo wir sind?
Gern.
Wir sitzen bei Cornelis zu Hause in Göttingen.
Ja.
Du wohnst hier tatsächlich auch relativ frisch noch.
Genau, seit letztes Jahr im Juli, seit 1. Juli 2023 bin ich wieder allein wohnend.
Ja.
Nach 14 Jahren WG, zweier WG.
Genau. Und wir machen das hier, weil tatsächlich, also von mir zu Hause bis nach Göttingen ist es schon ein Stück auch. Aber da ich gelegentlich immer wieder mal der Liebe wegen in Hannover bin, lässt sich das eigentlich damit ganz gut verbinden, weil von Hannover hierhin ist eine Stunde Fahrt. Und deswegen haben wir gesagt, komme ich doch zum Cornelis. Das wird jetzt aber auch nicht immer so sein, weil wir beide sehr eingespannt sind, auch viel zu tun haben, viel um die Ohren haben. Deswegen werden auch dann die eine oder andere Folge wird wohl auch dann mal remote sein, was aber, glaube ich, auch ganz okay ist und auch ganz fein ist. Die Technik gibt es ja mittlerweile her, dass das alles ganz gut klappt.
Ja.
Dein Podcast-Zimmer ist noch nicht ganz
gut. Du hast ein Podcast-Zimmer. Ich habe ein Podcast-Zimmer zumindest geplant und teilweise schon fertig mit einem gemütlichen Podcast-Sofa, die Podcast-Couch und es gibt da auch das Mischpult und diverse andere Dinge. Es klingt aber noch nicht gut, ist das eine Problem. Ich habe auch schon so Schaumstoffmatten bestellt, die sahen bei Etsy sehr gut aus und die sahen bei Etsy auch sehr groß aus, aber ich dachte mir so, ja, passt schon, habe die nachgemessen, festgestellt, na, ich brauche noch viel mehr davon und dann wird es auch teuer. Das heißt, das muss noch rein und das andere Problem ist, dass das Zimmer, obwohl diese Wohnung sehr gut gedämmt ist und ich fast nicht heizen muss, außer in einem Podcast-Zimmer oder im Arbeitszimmer, da ist es trotz Heizung nicht warm, deswegen nicht so gemütlich. Ich sag mal, wenn es Sommer wird, wenn es Frühling wird, sind wir da und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Das kann nämlich auch noch mal ganz nett sein, so ein bisschen so einen Raum zu haben, wo der Kram einfach liegt und
Wobei jetzt dein Wohnzimmer jetzt auch nicht ungemütlich ist, also es ist auch recht fein hier.
Genau, aber das ist nicht gedämmt. Ne? Also das Ziel ist, dass das Podcast-Zimmer in sich noch besser klingt als das Wohnzimmer mit großen Scheiben, die reflektieren natürlich und mit einigen leeren Wänden. Was soll's. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Das war so ein Traum von mir.
Was hast du da für ein Dämmzeug jetzt geholt? So dieses klassische, was man aus so Tonstudios kennt, diese Nupsis, die so aussehen wie Eierkartons? Oder,
ja, nee,
oder was fancy designmäßiges?
Ja, ich wollte eigentlich erst beim Baumarkt, da gab es so Holzstreifen auf schwarzem Zeug, aber das sah am Ende sehr schwer aus. Dann habe ich bei Etsy einfach so Schaumstoff gesehen, was so angeschrägt, ganz schick zusammengeklebt ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus Design und Schaumstoff. Also Schaumstoffdesign. Und könnte vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit Licht ein bisschen witzig aussehen, wenn da so Spots drauf fallen. Und ich fand es irgendwie ganz nett, so als auch, wenn man so will, Raum. Naja, Kunstwerk ist so hochgegriffen, nicht ganz so langweilig wie das Baumarktzeug. Mal gucken, ob das taugt. Also ist ein bisschen Design, ein bisschen Funktion.
Innenarchitektonisch anspruchsvoll, sagen wir es mal so.
Ich hoffe, ich kann es euch mal zeigen. Aber
Ich finde übrigens, dass Etsy ist von so einem, ich habe was gebastelt, kauf das doch Dingen, zu einem echten fancy, high-class, ja. Hier kaufen nur noch reiche Leute ein Ding geworden. Ich finde, wenn du irgendwas Cooles siehst, oh, das sieht aber toll aus, da hat jemand ja was Cooles gebastelt. Ja. Oh, das kostet 400 Euro, alles klar, nee, dann doch nicht. Aber was ist denn da los? Also Leute verlangen schon wirklich unfassbar viel Geld für selbstgeschnitzte Dinge und so. Gruselig.
Ja, das ist, glaube ich, so und so, oder? Also ich habe zumindest ganz tolle Erfahrungen gemacht mit einem Weinregal, weil ich habe nach einem Weinregal gesucht, was ganz schick ist, vielleicht ein Holzelement hat und nicht so Standard. Und ich habe 1000 schlechte Weinregale gesehen, bis ich irgendwann bei Etsy einfach so ein Stück Holz fand, was seitlich gebohrte Löcher hat und dann an die Wand geschraubt, bitte noch nicht teuer war. Das macht irgendein Typ in irgendwo und schneidet das auf Anfrage aus Holz und da habe ich dann einfach 2 Stück von gekauft und bin jetzt total glücklich, weil das vielleicht auch ein bisschen das Ding hat, es ist nicht ganz IKEA-Standard und es ist nicht ganz Obi-Baumarkt-Standard, vielleicht ein Tick teurer, wenn man nicht in jeden Scheiß kauft, geht es aber auch vom Preis. Ich hatte vorher bei Etsy eigentlich nie was gekauft und war jetzt erstmal ganz überrascht, dass es da auch schöne Sachen gibt. So.
Ich sehe da ganz oft schöne Sachen, ja. Also auch so witzige Sachen und so coole Design-Dinge siehst du, wo du echt denkst, ja, das hätte ich gerne in meiner Butze. Aber dann erschrecken mich die Preise teilweise schon. Vielleicht erschrecken die mich deswegen, weil ich einfach IKEA-Kram und Amazon-Rotz gewöhnt bin, wobei Amazon wirklich schlimm geworden ist. Du kannst eigentlich fast beinahe gar nichts mehr kaufen, finde ich. Außer so Dinge, wo du genau weißt, keine Ahnung, ich kaufe mir ein Nintendo-Spiel, ich kaufe mir
Ein Adapterkabel,
aber so irgendwie viele Dinge, die du bei Amazon siehst oder an Rezension liest und schon genau weißt, das ist einfach nur Dreck.
Ja.
Also Amazon wird langsam immer mehr zu Wish, habe ich das Gefühl. Es ist wirklich, wirklich nicht schön.
Ja, genau, also das geht und mal gucken, was noch so in der Wohnung passiert, bis es dann fertig ist. Es ist noch nicht fertig. Du kennst das Problem mit der Garderobe. Jede Woche ein Haken ungefähr ist meine Achillesferse. Da bin ich ein bisschen schon dran, weil stellt sich raus, die Wände sind ein bisschen hart und teilweise ein bisschen dünn in dem Bereich, wo man bohren kann, weil ich direkt versucht habe, einen Fahrstuhl zu bohren. Ich glaube, das hatten wir auch schon als Thema irgendwo, ne? Genau.
Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Warum? Weil der Herr Kater ein Bild aufhängen wollte.
Aus der Wand, scheiße.
Herr Kater wollte ein Bild aufhängen.
Ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz glücklich. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Recap, das einfach so ein Ort zu haben, wo ich auch allein sein kann. Wir hatten das auch heute schon ein bisschen vorher besprochen. Ist echt mal neu im Leben und cool und schön. Und du hast es, glaube ich, auch, ne? Du hast ja auch, wir wohnen jetzt zwar beide irgendwie ähnlich lang wieder allein, ne?
Das ist richtig. Ding, ich wohne seit Februar letzten Jahres, also jetzt fast beinahe seit einem Jahr wieder alleine. Und Ich mag das schon auch. Also ich bin dann auch, ich bin am Wochenende oft bei der Freundin und dann fahre ich sonntags abends nach Hause und das ist natürlich immer sehr schade und sehr traurig auch alles. Und wenn ich aber nach Hause fahre, freue ich mich auf den Weg schon auf mein Zuhause, weil ich unheimlich gerne nach Hause. Ich mag meine Wohnung einfach auch super gern. Die ist super gemütlich und ich komme super gerne nach Hause und freue mich auch nicht nach Hause. Und ich denke so, ach, guck mal hier, schön, ist schön hier, hier bin ich gerne.
Genau, das kann ich jetzt auch teilen.
Und es gibt Menschen, die verstehen das aber nicht. Also meine Freundin schon. Das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie hier ranten will, aber es gibt Menschen, die haben da wenig Bezug zu, dass man auch einfach mal gerne alleine ist und gerne mal seine Ruhe hat und damit auch gut umgehen kann und da auch Kraft rauszieht. Also ich ziehe aus dem Alleinsein auch Kraft und Energie. Das tut mir einfach sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, und für mich war es ein Wagnis, wenn man so will. Ich habe einmal allein gewohnt, 2009, und ich bin die Wände hochgegangen. Diese Wohnung war in jeder Hinsicht zu dunkel, zu doof, zu eng, zu klein, zu blöd und ich habe mich richtig schlecht gefühlt darin. Inzwischen weiß ich, dass es nicht nur in der Wohnung lag, sondern auch dem Drumherum an Themen, neuer Job, keine coolen Hobbys, irgendwie Umbruchssituation. Aber da habe ich echt ein bisschen Respekt vor gehabt. Und das erste Mal, wo ich allein gewohnt habe, war als Studierender auf 9 Quadratmeter und die Hälfte davon war Küche und Bad. Das heißt effektiv auf 5 oder sowas. Klar, das war keine Freude. Insofern ist das erste Mal, wo ich wirklich denke mir, okay, so könnte es bleiben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich bis zur Rente sage, plötzlich in einem Alter, wo das plötzlich greifbar wird, nochmal nach 14 Jahren wohnen, die nächsten 20 ungefähr nochmal hier zu wohnen. Aber weiß nicht.
Wobei.
Die Glasfaser, geh nicht mehr weg.
Ich habe die Glasfaser, ich gehe nie wieder weg. Wobei ich ja dann auch manchmal so ein bisschen denke, so, man ist vielleicht irgendwann, wenn man dann älter wird, ich meine, wir sind jetzt beide so um die 40, das ist, glaube ich, aber ich, es ist noch okay, aber ich glaube, es könnte auch sein, dass du auch mit 40, mit Mitte 40 schon so ein bisschen weird rüberkommst, wenn du sagst, ich wohne alleine. Das ist, glaube ich, ich glaube schon, oder?
Ich glaube, ich bin ja auch der weirde Typ, der alleine wohnt. Das Haus ansonsten eigentlich Pärchen mit einem Kind oder keinem Kind. Ja. Oben wohnt noch die Oma. Die ist auch weird, aber nett. In einer ähnlichen Wohnung wie ich anscheinend. Ja. Mit ein bisschen mehr Penthouse.
Aber es ist so ein bisschen so. Allein wohnende Männer sind immer irgendwie ein bisschen oder wirken immer ein bisschen seltsam.
Der berühmte alleinstehende Mann, das ist ein Thema. Ne? Und dass diese vielleicht Ich glaube, es ist vielleicht, da haben wir so ein Thema aufgemacht, wie es ja in dem Format auch vielleicht mal mehr passieren wird. Der alleinstehende Mann ist ja irgendwie negativ besetzt, obwohl, oder ich wollte anders sagen, man nimmt gar nicht automatisch an, dass diese Personen vielleicht sehr zufrieden sind. Und sieht das nach langen Erlebnissen, vielleicht was auch immer war, mit Frauen, mit Ehe oder auch ohne, irgendwann gesagt haben, so, das ist jetzt meins. Und ja, ich bin vielleicht ein bisschen komisch, ich habe ungewöhnliche Rituale, die laufen halt nachts um 4 immer am Block oder was immer auch sie tun. Aber die sind, glaube ich, öfter glücklich, als ihnen zugeschrieben wird, diese Menschen. Das ist so zumindest auch meine Erfahrung, eine Zeit lang definitiv auch, gut, ich war dann wiederum nicht alleinstehend, aber dann doch durchaus mehr davon auch zu fühlen, in der Rolle zumindest partiell zu sein, sagen wir mal so.
Könnte das vielleicht auch einfach so ein geschichtlicher Hintergrund sein, so ein kulturgeschichtlicher Hintergrund, der alleinstehende Mann, weil früher TM war ja immer, also ja, der Mann ist das Familienoberhaupt und der Mann bringt das Geld und der Mann geht arbeiten und die Frau ist die Hausfrau, aber so am Ende des Tages ist der Mann der, der ja alleine gar nicht zurechtkommt.
Ja.
Weil der Mann kann nicht bügeln, der Mann kann nicht kochen, der Mann kann nicht putzen. Wie soll denn der Mann alleine eine Wohnung haben? Und wenn, dann ist das ja bestimmt ein totales Drecksloch und der ist ja vollkommen mit allem überfordert. So, ja. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen dieses 60er, 70er Jahre, vielleicht auch noch 80er Jahre Denken, dass einfach alleinstehende Männer nicht in der Lage sind, ihr Leben in den Griff zu kriegen, weil da keine Frau ist, die sich um Dinge kümmert.
Oder es ist ein Creepy, weil was wird denn da, was macht denn der da?
Oder
ist hat der nicht vielleicht doch irgendwelche, da muss doch irgendwo noch eine Frau sein oder da muss doch irgendwie, der kann doch nicht, was ist denn das? Das ist noch eine Zuschreibung. Und ich glaube, was man aber dann nicht ausblenden sollte, dass es natürlich auch allein wohnende Frauen gibt und das natürlich auch wiederum, glaube ich, diese ähnlichen verwirrten Zuschreibungen gibt, aber ganz anders. Da würde man nicht drauf kommen, dass sie nicht für sich sorgen können. Aber man fragt sich dann, warum haben die keinen Mann abbekommen, zumindest aus diesem historischen Bild. Das ist inzwischen alles nicht mehr so. Mhm. Aber auch da gibt es, glaube ich, dieses Ding, was dann mehr so, ich sage es mal wirklich ganz bewusst, un-PC, so eine komische, wunderliche, ich sage es ganz leise, nur Hexe.
Mhm. Ja, ja.
Das ist nicht allen so zugeschrieben.
Ich bin mir vollkommen
bewusst, dass es ein ganz krasses Wort ist. Aber man denkt doch, was ist denn mit der richtig komisch? Warum hat die keinen bekommen? Macht die irgendwie, hat die eine Warze? Oder ich übertreibe jetzt ganz stark, um diesen Punkt zu bringen, dass sowohl alleinwohnende Frauen als auch alleinwohnende Männer in der Kultur immer ist das komisch. Sind die wirklich, ist da nicht irgendwas ganz Komisches passiert? Haben die eine Krankheit? Sind die nicht ganz klar im Kopf? Und nein, sie sind vielleicht glücklich, sie haben vielleicht eine Phase, um jetzt mal die Kurve zu kriegen. Sie haben sich das nicht immer, aber doch vielleicht mehr und mehr bewusst ausgesucht und das ist sicherlich ein respektables Lebenskonzept so. Und das wird auch langsam natürlich immer klarer. Ne? Also wir sind jetzt auch nicht mehr in den 50ern oder 80ern, wo das gar nicht ging und erst recht nicht auf dem Dorf, wo es dann den alleinstehenden einen Mann gab und den finden alle komisch. Nein. So, Riesenklammer.
Andersrum, ja. wenn man da nochmal die Tür jetzt aufmacht, ist es aber auch das Thema Vereinsamung. Mhm. Ist dann ja auch wieder in unserer Gesellschaft so, du wohnst alleine und du fühlst dich auch wohl und du hast auch dann vielleicht mal gar nicht mehr das Bedürfnis rauszugehen, Dinge zu tun, Menschen zu treffen, weil du hast ja dein Social-Media-Kram.
Stimmt.
Und vereinsamst auch vielleicht zu Hause. Und
machst Homeoffice.
Machst Homeoffice und ja, podcastest
und, gut, dass wir uns treffen.
Und machst dann so Cocooning. So.
Ja.
Wahrscheinlich denkst du auch, Gott sei Dank kommt er zu mir und ich muss nicht aus der Wohnung raus, um zu ihm zu fahren.
Ich habe auch angeboten, ich komme nach Bottrop.
Wobei Cocooning, ich finde es auch überhaupt gar nicht so negativ behaftet, das Wort. Wenn man sich zu Hause schön gemütlich macht, ist es auch überhaupt nichts Schlechtes zu sagen, ich bleibe jetzt einfach mal im Urlaub eine Woche zu Hause und gehe nicht aus der Butze raus.
Ja.
Das ist auch in Ordnung.
Genau.
Solange wie das alles im Rahmen bleibt und nicht irgendwie seltsame Formen annimmt, dass man sich dann 7 Katzen kauft oder solche Sachen.
Ja, oder vielleicht wirklich dann verdreckt, verwirrt, verloren am Ende in seiner Wohnung sitzt. Also auch da habe ich Geschichten gehört. Gerade auch von, das gibt es natürlich auch bei älteren Menschen. Ein guter Freund von mir, dessen Vater ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr gestorben und er wohnte die letzten, weiß nicht, 15, 20 Jahre allein im Riesenhaus auf dem Dorf, war messy und hat einfach alles vollgeräumt, wurde auch dann immer dementer und hat auch einfach hygienisch große Probleme gehabt. Sollte man auch nicht verschweigen, dass das natürlich auch gibt und dass auch diesen Menschen sicherlich geholfen wäre, wenn sie bereit wären, sich dann vielleicht auf ein gemeinsames Wohnen später einzulassen, ne? Was dann viele wiederum nicht wollen, weil es in ihrer Prägung auch irgendwie eine Schwäche ist oder wenn ich jetzt aus meinem Riesenhaus und ein kleines Zimmer an einem Heim gehe und dann auch Geld dafür bezahlen muss, das fühlt sich dann auch nicht richtig an, obwohl das vielleicht sehr gesund und hilfreich wäre. Ja. Wow.
Wow.
Wir wollten nur eigentlich recappen und nicht
Wir wollten Themen recappen, ja. Ich hab tatsächlich ein Ding, was mich in den letzten Tagen echt interessiert und beschäftigt hat, wo ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen bin. Tetris.
Ja.
Hast du die Story von diesem 13-Jährigen mitbekommen?
Ich habe das Video nicht gesehen, mitbekommen, dass er das Spiel, wer war es, in Glitch gespielt hat, ne?
Also ich musste mich da auch erstmal reinlesen, weil irgendwer hat zu mir gesagt, hast du mitbekommen, jemand hat Tetris durchgespielt? Und ich denke, ja, okay, Ende der Geschichte oder kommt da noch was? Und es gibt ein sehr, sehr gutes YouTube-Video, geht, glaube ich, um die 15 Minuten, wo das recht gut erklärt ist. Es ist halt so, wer Tetris überhaupt gar nicht kennt, das Spiel ist irgendwie 40 Jahre alt und gab es zum Beginn irgendwie auf diversen alten Konsolen, Amiga und PC und so diversen Spielkonsolen.
Hast du nicht Nintendo eigentlich, wo es angefangen hat?
Oder nee, tatsächlich nicht. Es gibt eine tolle Doku auch. Ich kann das beides mal verlinken. Ah, okay. Es gibt diesen kurzen 15-Minuten-Snippet über diesen Jungen. Und dann gibt es eine Doku, die, glaube ich, fast eine Stunde geht, wo das wirklich erklärt und erzählt wird. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und ich dachte auch, Nintendo wäre so der Wellenbrecher gewesen für das Spiel. Aber war es gar nicht. Sondern das gab schon davor auf diversen Konsolen. Es gab sehr, sehr viele Lizenzierungskriege um dieses Spiel von diversen Softwarehäusern und so. Also alles ganz, ganz spannend. Mit Russland und mit Kalter Krieg und amerikanische Programmierer fliegen hin und her und wollen das Spiel vermarkten. Unheimlich spannend. Und irgendwann hat Nintendo es dann auf dem NES rausgebracht. Auch da dachte ich tatsächlich, dass die Gameboy-Variante die erste gewesen wäre.
Hätte ich jetzt auch damit verknüpft, das ist, glaube ich, die bekannte, oder? Die erste,
wo es so ist. Es kam aber tatsächlich fürs NES zuerst raus. Und später dann für den.
Das ist der Rettungshubschrauber. Wir wohnen nicht so weit weg vom Klinikum.
Wie oft
auch kleine Nachteile. Der kommt jetzt zweimal am Tag vorbei. Aber ich denke mir immer, jetzt ist hoffentlich jemand gerettet.
Ich dachte nur gerade, das Outro setzt schon ein. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. Wir haben eine halbe Stunde. Habe ich das erwähnt? Recap ist immer eine halbe Stunde. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich muss mich auch zusammenreißen.
Das Gerät steuert uns.
Das Gerät steuert uns, richtig. Ja. Aber das habe ich ja im Opener schon erzählt, im letzten.
Stimmt.
Naja, jedenfalls, dann ist Nintendo auf den Zug aufgesprungen. Und dann wurde halt Tetris richtig groß. So. Und Tetris läuft ja halt so ab, du spielst halt und musst diese Reihen von den runterfallenden Blöcken löschen. Das wissen ja auch irgendwie alle. Und nach 10 Reihen wird das Spielen einen Ticken schneller. Und irgendwann, ich weiß nicht ab welchem Level, 13, 14, 15, ist halt die Höchstgeschwindigkeit erreicht, mit der diese Blöcke runterfallen können. Und dann ist auch irgendwann einfach deine kognitive Fähigkeit, das noch zu steuern, vielleicht noch da, aber du kommst halt mit dem Drücken gar nicht so schnell hinterher. Du könntest, aber du kannst nicht so schnell drücken. Und dann hat man natürlich versucht, auf legalem, normalem Wege zu gucken, wie kann ich dieses Spiel schneller spielen. Und das Erste ist halt einfach, dass du versuchst zu drücken, was halt vielen Leuten irgendwann dann nicht mehr gelingt. Und dann gab es diese Leute, die diese Fähigkeit haben, das nennt sich Hyper-Tapping. Okay. Und zwar können die mit ihren Fingern einfach über normal schnell drücken. Das können einige Menschen anscheinend, dass sie wirklich sehr schnell mit diesem Finger drücken können, so in sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten.
Die mussten wahrscheinlich erst später geboren werden, nachdem es diese Konsolen gab und das von frühester Kindheit darauf quasi geprimed werden, optimiert werden. Ich habe viel KI-Zeug an der Beschäftigung und erst dadurch, dass sie zum richtigen Zeitpunkt geboren wurden, meine Theorie jetzt, konnte dieser Finger, wenn die Menschen grundsätzlich die richtigen Anatomie hatten, das lernen, meine Theorie.
Spannend.
Und das brauchte vielleicht diese 20 Jahre, bis die alt genug waren, um das früh zu lernen, zu optimieren, das Spiel entsprechend dann so weit zu spielen, wie jetzt dieser 13-Jährige.
Sehr interessant.
Aber das ist jetzt wieder, man sagt immer, ich neige zu schnellen Schlüssen.
Na, das,
zu schnellen Theorien.
Bitte. Das jedenfalls gibt es. So, ja. Damit kannst du eine bestimmte Geschwindigkeit dann erreichen. Das reicht aber irgendwann dann auch nicht mehr aus. Und dann haben die was erfunden, das nennt sich Roll-In.
Ja.
Und zwar geht es nicht darum, selber mit dem Finger diesen Knopf zu drücken und dieses Steuerkreuz, sondern den Finger auf das Steuerkreuz zu legen und von unten mit der anderen Hand den Fingern dagegen zu, so im Staccato dagegen zu, weil dadurch dann die Taste automatisch öfter gedrückt wird. So, und dann haben die es geschafft, das Spiel irgendwie zu spielen bis Level 130 oder so, wo ich bin bei 11, 12 bin ich raus.
Ja,
so. Und dann ist so um 2020 rum, also gar nicht so lange her, sind dann diesen Zahlen von Level 30, 40, 50 plötzlich exorbitant hochgegangen bis Level 120, 130. Und dann irgendwann ist das Spiel an einem Punkt, wo die Programmierung einfach auch aufgibt, wo dann völlig weirde Farbkombinationen kommen bei den Steinen.
Das hat jemand getestet, oder?
Nee, genau. Nie hat jemand damit gerechnet, dass man so weit überhaupt spielen kann.
Weil die Finger nicht hatten damals.
Weil die Finger nicht hatten. Die mussten erst gentechnisch sich selbst so verändern, dass sie sich mutieren und anpassen.
Die Evolution musste erst dorthin kommen.
Der mutierte Tetris-Spieler.
Das geht, genau.
Episodentitel.
Ja,
der mutierte Tetris-Spieler.
Gekauft.
Und dann kommen halt komische Farbkombos, bist du irgendwann noch so weiß mit schwarzem Innenleben und du kannst auch wirklich das gar nicht mehr richtig erkennen. Und dann hat man halt rausbekommen, dass so ab Level 156 es einen bestimmten Punkt gibt, wenn du dann da statt vier Zeilen gleichzeitig nur eine löst, dass das Spiel sich quasi aufhängt.
Krass.
Und dann dieser Crash-Bildschirm kommt. Und das hat halt noch niemand geschafft, bis dieser 13-Jährige das tatsächlich live geschafft hat und dieses Spiel dann gehackt hat. Und dann einfach das Spiel zu Ende war quasi.
Ob dem ihm sein Leben jetzt noch besser wird, wo er darauf optimiert hat, sein ganzes Leben das zu schaffen. Und dann ist das Spiel geglitscht und danach kann nichts mehr kommen.
Ich habe halt gar nicht gewusst, dass es überhaupt so ist, dass das noch niemand geschafft hat. Oder dass es überhaupt einen Punkt gibt, an dem das Spiel abstürzt, weil einfach die Programmierung das gar nicht vorsieht. Das habe ich noch nie gewusst oder gehört. Deswegen war diese 15 Minuten
da war ja auch keiner.
Doku sehr interessant.
Das ist faszinierend.
Und im Nachgang durfte er dann tatsächlich noch via Microsoft Teams mit dem Erfinder, dem Programmierer von Tetris, Videochat machen. Wo ich auch dachte, ist der nicht schon tot? Nee, der lebt noch tatsächlich. Ich weiß jetzt keine Namen, keine Ahnung. Völlig wurscht. Und mit dem Typen, der auch in diesem Tetris-Film, der auf Apple TV läuft, der das Spiel quasi zu Nintendo geholt hat, mit dem durfte er auch nochmal einen Call machen. Mit 13.
Das ist
krass. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 13 die Erfinder von Tetris hätte getroffen, wie geisteskrank einfach.
Ja. Und ich glaube, die beiden haben sich auch getroffen, die beiden Hauptentwickler, und waren dann irgendwie so, okay, jetzt das Spiel durchgespielt und waren so ein bisschen, ich glaube, einer von beiden war ein bisschen traurig, wurde kolportiert, habe ich auch in einem Podcast gehört, aber gleichzeitig mit das Leben geht weiter. Dass diese nach 40 Jahren nochmal dann irgendwie auch ganz schön durch so ein Ereignis nochmal,
weiß ich so ein bisschen, Mediapräsenz wieder irgendwie auch haben.
Und so die Abi-Treffen.
Und das Spiel halt auch einfach wieder plötzlich da ist. Ich meine, es gab natürlich immer schon diese Bubble-Tetris-Weltmeisterschaften, aber das läuft ja weit unterm Radar. Und plötzlich ist dieses Spiel wieder da und in aller Munde. Und auch ich habe wieder meine NES angeschlossen, meine Kabel aus dem Keller geholt und habe auch überlegt, ich hatte damals in meiner letzten Wohnung hatte ich so einen ganz großen Grundig-Fernseher, einen Röhrenfernseher, mir extra besorgt zum Retro-Spielen, aber einen großen. Und der hat dann einfach auch gefühlt 60 Kilo gewogen. Der war super schwer. Mhm. Und den habe ich dann auch entsorgt und habe mir dann gedacht, du müsstest dir mal eigentlich mal wieder so einen kleinen Fernseher besorgen, so einen kleinen tragbaren, was so Leute in der Küche früher stehen hatten. Und dann habe ich mal ein bisschen bei eBay geguckt und dann bin ich runter in den Keller, wollte meine Kabel holen und habe gesehen, ich habe da noch so einen Fernseher.
Ja.
Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann Samstagabends zu Hause gesessen habe um 0.45 Uhr und auf meinem kleinen Röhrenfernseher Tetris gespielt habe. Das war sehr schön.
Geil.
Das
und sehr, sehr wie schön auch, dass Apple für diesen Film rausgebracht hat.
Hast du den schon gesehen?
Noch nicht,
ich auch nicht.
Aber. Und das nächste Mal, wenn ich Apple kaufe, was ich nicht regelmäßig tue, aber ich glaube, bald kommt es wieder wegen irgendwas.
Du solltest es jetzt machen. Ich habe nämlich vor 3 Tagen mein Abo abgeschlossen. 2 Monate kostenlos.
Ja, dann, genau, weil
den wollte ich sehen. Weil die irgendeinen komischen Film jetzt drin haben.
Ja, ihren teuren mit Leonardo und Zeug.
Ich habe keine Ahnung. Und es hieß irgendwie, aber nur für Neukunden. Nee, ich war auch schon Apple-Kunde und du kannst es einfach abschließen, dann bist du 2 Monate kostenlos dabei.
Ja, der Film, den ich auch im Kino gesehen habe sogar. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, weil der so schwierig ist. Anderes Thema. Ja.
Wow. Das war das iPhone. Nee, aber den Film muss ich tatsächlich noch gucken.
Ja.
Aber ich dachte mir, ich gucke mir jetzt erstmal diese Doku an, weil die wirklich gut war. Weil natürlich, glaube ich, das im Film nicht so tief beleuchtet wird, weil diese Doku schon wirklich interessant ist. Das ist schon wirklich ein Krimi, wie dieses Spiel auf diverse Plattformen kam. Es gibt tatsächlich für alle Plattformen einzelne Verträge.
Wow.
Fast immer auch bei unterschiedlichen Firmen. Völlig, völlig weirde und spannende Geschichte. Also ich verlinke beides und kann das wirklich sehr empfehlen. Sollte man sich anschauen, höchst, höchst interessant.
Ist auch toll. Bei sowas denke ich immer, wie schön, dass eine simple Idee, die natürlich meisterlich ausgeführt wurde, so einen popkulturellen und wahrscheinlich auch finanziellen, hoffentlich, weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall so einen
Effekt tatsächlich hat. Tatsächlich
aber nicht. Aber zumindest einen Effekt hat es trotzdem für die Menschen, die diese Idee gehabt haben, ja zumindest Selbstwirksamkeit da. Also ich bin ja ein großer Fan von der Macht und dem Wert von Ideen. Das steckt für mich schon drin.
Ich glaube, es war irgendwie so, dass Russland, also Sowjetunion irgendwie, wo er das entwickelt hatte, und das war dann, weil er das nebenbei während seiner Arbeitszeit gemacht hatte, war es dann wohl ein Staatseigentum quasi. Ach so. Und er hat damit so gut wie gar kein Geld verdient. Und deswegen war da auch wirklich damals im Kalten Krieg wirklich viel hin und her, wo es darum ging, wer kriegt welche Lizenzen, wer hat welche Lizenzen, ist noch gar nicht unterschrieben worden und trotzdem wurde es schon vermarktet. Also höchst interessant, höchst spannend.
Ja.
Das zu Tetris.
Das zu Tetris.
Ja, spielen wir wieder Tetris. Macht richtig Laune.
Ja. Jetzt habe ich auch noch einen Recap-Punkt drin, aber ich glaube, mein Bauchgefühl sagt, dass ich den nicht ganz schaffen werde, weil ich nämlich diese Woche auch einen ganz, ganz tollen Meilenstein geschafft habe, auf der Arbeit allerdings. Und das ist vielleicht auch, was nochmal ein Deep Dive nach sich ziehen wird, nämlich das Thema Open Source Softwareentwicklung. Wir haben einen Riesenantrag abgegeben. Da sind wir seit März letzten Jahres dran gewesen, also ein Dreivierteljahr plus, um 7 Open Source Plattformen für 5 Jahre einfach ganz pragmatisch zu fördern. Ohne Fragen, einfach für jeden dieser Plattform großen Betrag. Es geht um Hochschullehre. Alles das ist eine ausführlichere Betrachtung, glaube ich, wert. Ich freue mich noch einfach, dass dieses Thema vom Tisch ist, weil das war wirklich wochenlang bis hin zu Nächte immer wieder neu geschrieben. Riesending. Das war jetzt der größte Antrag für mich von der Summe her, den ich je mit schreiben durfte. Ob es klappt, erfahren wir im Juni. Da werden wir hier berichten. Und das ist einfach jetzt für mich das prägende Woche gewesen, dass ich einfach ein bisschen was vom Tisch habe, was Großes. Und das jetzt hoffentlich weniger Zeit frisst und dann hoffentlich ein Riesending draus wird. Denn Open Source Software zu fördern und zu pflegen ist was, was doch leider nicht so hohen Stellenwert hat oft, wie es hätte haben sollen oder hätte haben können oder haben hätte sollen. Ich bin gerade im Konjunktiv verloren. Haben sollte.
Hätte gehabt haben sollen bekommen.
Genau, keine Fahrtkette.
Da müssen wir auf jeden Fall mal einen Deep Dive machen. Dieses ganze, wie heißt das? Stud IP. Ist ein riesen Rabbit Hole. Müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Du hast das immer wieder schon mal angeschnitten und hier und da. Und ich weiß auch bis heute nicht wirklich hundertprozentig genau, worum es geht.
Die hören dann auch
nicht. Aber das müssen wir, ich glaube, da müssen wir auch mal einen halben Tag für uns Zeit nehmen. Ich glaube, das ist eine Riesengeschichte.
Es gibt da auch wirklich einige Geschichten, ja. Eine 25 Jahre alte Geschichte übrigens. Fast so alt wie das Mikrofon. Genau. Alles aus der Zeit irgendwie so. Die frühen 2000er. Oder gibt es so viele Geschichten? Ich sage nur Wohnheimvernetzung. Internet, Napster, File-Sharing und Softwareentwicklung. Ist krass.
Wo du gerade Open Source sagst, gibt es eigentlich noch Shareware? Kennst du noch Shareware?
Ja, mein Vater hat die gesammelt.
Das war mal früher so auf CDs und so drauf. Ja, so in Computerzeitschriften gab es Disketten oder CDs mit Shareware drauf.
Freeware, was war das noch? Wie ist das früher? Public Domain, glaube ich, hat das immer genannt.
Also Freeware und Shareware kenne ich.
Das ist ja die Geschichte. Mein Vater wurde ja irgendwann, wurde eine Hausdurchsuchung heimgesucht. Da stand die Polizei vor der Tür. Ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal im Podcast erzählt. Ich habe die Tür aufgemacht als Kind und dann standen 2 Polizisten. Guten Tag, Hausdurchsuchung und so weiter. Ich so voll verschreckt. Die waren auf der Suche nach Raubkopien, die es auch in 10.000er Form gab im Haus. Weil mein Vater damals Raubkopien für den C64 gesammelt hat und bekam Tipp aus dem Dorf, hat das Zeug irgendwo versteckt, es ist nichts passiert und hat danach tatsächlich angefangen, Shareware und Freeware und Public Domain zu sammeln, also die nicht Raubkopien waren, denn es ging ihm ja nur um die Sammlung, nicht darum, dass das besonders wertvoll und besonders illegal war. Ne? Das, die 80er, C64.
War ich tatsächlich nie drin gewesen. Ich habe einen 128er gehabt, das war aber schon 1995, glaube ich.
Hatte ich auch später, ja.
Da kam ich zum ersten Mal mit Computern so in Kontakt, so richtig. Ja. Und mit einem Computer, der da schon alt war eigentlich. Und dann hat sich ein Schulfreund von mir einen Windows 95 Rechner gekauft. Ich habe vorher ein Jahr lang auf dem C128er rumprogrammiert mit Basic. Ja, ja. Und dann kommst du zu jemandem hin und der
macht Basic 7.0.
Basic 7.0.
Das war gut.
Das war super. Das war toll.
Ja.
Aber dann kommst du zu jemandem dann hin, der hat dann einen Windows 95 Computer und denkst einfach, du bist durch die Zeit gereist oder was habe ich verpasst bisher? Weil ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann siehst du so einen Computer und ich glaube, ich habe ab dem Tag, wo ich das gesehen habe, habe ich ab da sofort jede Mark und jeden Pfennig, den ich gefunden habe, auf die Kante gelegt, um zu sparen, um mir so einen Computer zu kaufen.
Ja. Und nicht nur dann den Computer kaufen, das ging mir auch so, sondern ständig daran etwas tauschen, weil es gab die 8-Bit-Soundkarte, die 16-Bit-Soundkarte, die bessere Grafikkarte, die noch bessere Grafikkarte, 4 MB mehr Arbeitsspeicher, statt dem 386er und 486er, statt dem SX und DX. Ständig musste was getauscht werden, das war richtig teuer.
Hast du dir auch so Scheiße gekauft, die du gar nicht brauchtest eigentlich? Ich habe mir zum Beispiel mal einen Wechselrahmen, einen Festplatten-Wechselrahmen gekauft, einfach weil ich den haben wollte.
Ich glaube es schon, aber ich habe jetzt kein Beispiel. Ich habe mir so ein Touchpad mal gekauft damals, weil es einfach cool war. Das war irgendwie, ich zeig das mal, glaube ich, 3x4 cm groß.
Okay.
Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte auch irgendeinen Handscanner, glaube ich. Hat auch nicht funktioniert. So ein Kram habe ich gekauft, ja.
Handscanner, auch größte Scheiße überhaupt,
oder? Ja. Und Drucker habe ich gekauft und einen HP Deskjet. Dann gab es einen mit mehr Patronen, dann gab es einen mit mehrer Auflösung. Und ich habe, glaube ich, allein 4 Drucker gekauft in 5 Jahren.
Also ich denke bis heute noch an diesen Festplattenwechselrahmen, wo du einfach die Festplatte vorne rausziehen konntest.
Ja, ich tatsächlich nicht.
Weil USB gab es tatsächlich, also USB-Festplatten gab es damals einfach nicht. Du hast halt deine IDE-Festplatte
gehabt. Ja,
und dann hast du die quasi in diesen Wechselrahmen gesteckt und den dann in den Rechner vorne reingeschoben. Und das war halt für Leute, die das irgendwie auf der Arbeit brauchten. Die haben das dann natürlich mitgenommen, aber brauchte ich natürlich mit 14, ja. 15 nicht. Wollte ich aber haben, weil war cool. Ja.
Ich habe, glaube ich, immer alles händisch eingebaut. Ich habe extrem viel gebaut. Und ich
weiß auch, dass ich
irgendwie das Gehäuse war viel zu klein oder viel zu komisch. Hatte irgendwann mal so, ich glaube, ein Loch ins Gehäuse reingestellt, weil irgendwas ansonsten nicht gehalten hat. Das war so komplettes Bastel-Frickel-Kram. Aber war ganz cool. Ich muss mal zwischendurch fragen, hast du die 60-Minuten-Musik angemacht?
Die was habe ich angemacht?
Die 60-Minuten-Musik. Weil wir sind ja schon lange dabei. Liebe Hörenden, eigentlich ist das Konzept dieser Folge, dass nach circa 30 Minuten uns der Rekorder herausholt, aber wir sind ja schon etwas länger unterwegs.
Meinst du, ich habe das falsch angemacht? Dass ich das
weiß nicht.
Ja. Ich dachte, ich hätte da das Kurze und da das Lange drauf. Ich
muss mal kurz darauf verweisen, dass wir immer noch reden.
35 Minuten, ne?
Ja.
Das hat ja super geklappt in der ersten Folge. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt
Aber spannend war es trotzdem.
Ja, spannend war es trotzdem. Aber ich habe schon gemerkt, du hast immer schon deine Gespräche so gedreht, dass du denkst, jetzt ist eh gleich Ende. Ich halte mich mal kurz.
Also das Thema Zeit wäre nochmal was für die Liste, weil ich bin einfach ein wahnsinnig zeitsensibler Mensch. Zeit ist in meinem Kopf fast grafisch sichtbar. Und ich hatte einfach ein ganz starkes Gefühl von, es muss jetzt gleich zum Ende kommen. Und ja.
Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir das jetzt einfach manuell und sagen schönen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Der nächste Recap ist dann wirklich nur 30 Minuten lang.
Ja.
Ist auch bestimmt super, wenn ich in der ersten Folge erzähle, geht genau 30 Minuten, dann kommt die zweite Folge online, Leute lesen das, die geht 38 Minuten. Was ist das für eine Scheiße hier? Warum kann man sich nicht an Konzepte halten?
Ja,
in Folge 2 schon nicht mehr. Gut, dann sind wir raus.
Sind wir raus.
Dankeschön fürs Zuhören.
Klopf dafür?
Dafür habe ich einen Klopf.
Geil. Hat Spaß gemacht. Schönes Format. Jetzt sind wir heiß.
Ich hatte eigentlich noch 7 Themen, aber egal, die machen wir beim nächsten Mal.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.
Ich dachte, ich hätte den da aufgemacht. Da den kurz, weil ich extra dachte, Intro auch kurz machen.
Nachricht 1.